Hallo Carsten.
Hallo Kolja. Herzlich willkommen zur Folge 21 von Game Dev nach Feierabend, dem Hobby-Spieleentwickler-Podcast. Vielleicht habt ihr es ein bisschen mitbekommen. Wir haben versucht, so heimlich so ein bisschen zu rebranden. Das Logo sieht jetzt ein bisschen anders aus. Der Titel im Podcatcher war schon länger ein bisschen anders. Ja, im Wesentlichen soll sich eigentlich nichts ändern. Wir wollten nur den Namen ein bisschen auffrischen.
Ja, und wir wollten, dass man uns besser findet. Also
ganz ehrlich, wenn ich nach einem Podcast über Spieleentwicklung suche, dann suche ich nicht nach einem Hobby-Spieleentwickler-Podcast, sondern suche ich nach Game Dev und Podcast. Ein Game Dev-Podcast gibt's schon. Aber irgendwie fühlte sich das gut an, Game Dev im Namen zu haben. Außerdem heißt unser Discord-Server, den wir seit einigen Monaten mittlerweile schon haben, ich gebe zu, da ist nicht viel los, aber der heißt auch Game Dev nach Feierabend. Und wenn ihr Bock habt, joint da einfach mal, sorgt dafür, dass da mehr los ist. Der Link ist auf der Website und in der Episodenbeschreibung.
Wo wollen wir heute drüber reden?
Ich weiß gar nicht, bist du mit dem Thema um die Ecke gekommen? Ich glaube, irgendwie hast du... Wir haben uns darüber unterhalten, dass Webtechnologien sich mittlerweile sehr stark weiterentwickelt haben. Und haben uns ein bisschen die Frage gestellt, kann man die Spiele von vor 10 Jahren jetzt nativ im Browser spielen? Also ich weiß noch, dass ich ziemlich mindblown war, als ich eine Quake 3 Map im Browser gesehen habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber da hat jemand sozusagen ja ein Quake 3-artiges Spiel im Browser oder vielleicht war es sogar Quake 3 gezeigt. Und ich fand es ziemlich cool. Klar, also was halt super cool ist, ich muss nichts installieren. Hab natürlich trotzdem Ladezeiten, weil die Assets irgendwie runtergeladen werden müssen. Und viele Engines haben mittlerweile so einen Web-Export. Also Godot und Unity und sowas haben das. Es gibt noch andere Methoden, wie man halt sein Spiel in den Browser bekommen kann. Und ja, heute wollen wir einfach mal ein bisschen die verschiedenen Aspekte davon ergründen, ein bisschen Vor- und Nachteile uns angucken und...
Genau, also ich glaube, ich bin auch so ein bisschen drauf gekommen, da wir gerade an dem Hackathon von LG mitgemacht haben. Die haben für ihre Fernseher WebOS und auf diesem Fernseher läuft einfach nur ein Chrome. Und da haben wir Portal Docs drauf portiert und irgendwie beim Portieren habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was mache ich denn hier gerade nativ und was davon würde sich auch im Web schon benutzen lassen? Also kann ich Bilder im Web zeichnen? Kann ich Musik im Web aufnehmen? Kann ich die Engine im Web kompilieren? Oder kann ich nur das Spiel am Ende im Browser spielen? Und da wollen wir heute so ein bisschen gucken, was möglich ist.
Genau, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Technologien. Es gibt zum Beispiel MScripten, was irgendwie ja im Wesentlichen C, C++-Code irgendwie nach JavaScript bzw. WebAssembly kompilieren kann. Es gibt WebGL, WebGPU, WebAssembly, WebWorkers, diese ganzen Buzzwords. An ein paar davon werden wir heute mal ein bisschen vorbeischrammen. Aber ich glaube, erstmal, finde ich, sollten wir darüber sprechen, warum sollte man das überhaupt machen? Also, warum sollte man Spiele im Browser spielen? Als Spielerin, als Spieler, was für Vorteile hat das?
Ja, also für mich ist es einfach der super einfache Zugang. Also jeder PC hat einen Browser, hoffentlich, und man geht auf eine Webseite und drückt auf Start und kann losspielen. Früher war das alles mit Flash-Games, bis Flash irgendwie nicht mehr funktionierte. Ja, wo auch, ich würde behaupten, auch so ein paar Spiele-Genres draus entstanden sind. Und das ist so, glaube ich, sehr viel übernommen jetzt von diesen Handyspielen. Genau, aber du gehst auf die Webseite, hast vielleicht sogar so ein Portal, wo tausende von Spielen sind, kannst dir eins aussuchen und losspielen.
Genau, und wo du gerade Flash sagst, ich meine, das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ich glaube, Flash ist irgendwann abgekündigt worden, weil es halt ein Sicherheitsproblem war, weil es ja ein Browser-Plugin war, was sozusagen dem Browser mehr erlaubt hat, als ein Browser normalerweise erlaubt. Denn so ein Browser hat so eine Sandbox, also quasi eine Sandkiste, in der sich die Webseite austoben kann. Aber aus dieser Sandkiste kann die Webseite halt nicht raus. Also quasi wie ein Kind, was man in eine sichere Sandkiste setzt. Und wenn rundherum irgendwie gefährliche Sachen sind, kann dieses Kind nicht aus der Sandkiste raus. Das ist sozusagen die Metapher, die man da ein bisschen bemüht. Und so ist das im Browser halt auch, weil eine Webseite kommt halt von irgendwoher. Die hat irgendjemand ins Netz gestellt. Und damit die nicht den ganzen eigenen Rechner irgendwie korrumpieren kann, wenn da jemand Schadcode drauflädt, gibt es, wie gesagt, diese Browser-Sandbox, die halt dafür sorgen soll, dass der eigene Rechner nicht von Schadcode befallen werden kann. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ich ein Spiel im Browser spiele, weil dieses Spiel ist dann ja auch Teil einer Website und kann sozusagen aus dieser Sandbox nicht raus. Kann auch ein Nachteil sein, können wir später noch drüber sprechen. Aber erstmal für mich, wenn ich jetzt, ja, wenn mir irgendein Indie-Developer, irgendjemand aus irgendeinem Discord, den ich vielleicht gar nicht kenne, sagt, ey, hier, lad mal mein Spiel runter, probier das mal aus. Ich meine, wenn es eine Community ist, in der man sich wohlfühlt und wo man ein großes Vertrauen hat, dann ist das sehr gut. Aber sich von irgendwem wildfremdes, ausführbaren Code auf den Rechner zu kopieren, kann auch in die Hose gehen. Deswegen Sicherheit natürlich auch ein Aspekt für mich als Spieler oder als Spielerin, wenn ich ein Spiel von jemand Fremdes spielen möchte. Aber natürlich ist genau das, diese also geringere Hürde, ein Spiel zu spielen, auch für mich als Entwickler irgendwo spannend, weil wir haben eine relativ große Konkurrenzsituation, was irgendwie so kleinere und Indie-Spiele irgendwie angeht. Und ich will aber natürlich, dass möglichst viele Leute mein Spiel spielen. Ich möchte aber auch, dass möglichst viele Leute mein Spiel testen. Und wenn die Hürde gering ist, das mal eben auszuprobieren, ich muss nicht erst irgendeine Runtime installieren, ich muss nicht erst irgendwie Platz auf meiner Platte machen. Ich meine, gut, Plattenplatz brauche ich natürlich trotzdem, wenn das Spiel zu groß für einen RAM ist. Aber ja, wie gesagt, also die Hürde ist gering zum Testen. Und das heißt, ich kann mal eben schnell irgendwem einen Link schicken und kann sagen, hier, okay, probier das mal bitte aus. Funktioniert der Input für dich gut? Wie sehen die Grafiken aus? Und so weiter und so fort.
Genau, aber also tendenziell kannst du ja sogar wirklich ein vollwertiges Spiel im Browser heutzutage spielen. Auf itch.io gibt es super viele Spiele, ja, in denen kannst du speichern. Das wird, kannst irgendwie beim nächsten Mal an der Stelle weiterspielen. Du kannst das Gamepad benutzen. Das sind alles so Sachen, die, ich glaube, auch ein bisschen durchs Cloud Gaming kommen. Also besonders dieser Gamepad Support ist halt eine Funktionalität, die Google in Chrome brauchte, als sie mit Stadia versucht haben, eine Alternative für Gaming aufzubauen. Solche Sachen funktionieren erstaunlich gut, manchmal sogar besser, als wenn du irgendwie ein Spiel installiert hast, was ein bestimmtes Gamepad voraussetzt und das irgendwie der Browser mappt das nochmal besser, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, ist, dass so ein Browser ja schon ganz schön viele Sachen für einen macht, ne? Also ein Browser muss viele Sachen so oder so können, wie Input-Handling und Sachen rendern und auch sogar teilweise 3D-Rendern, Hardware beschleunigt und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die funktionieren dann ja schon. Und gerade wenn ich jetzt nicht eine Game Engine habe, die sowieso auf 1000 verschiedene Hardware-Plattformen irgendwie optimiert ist, habe ich beim Browser natürlich den Vorteil, in der Regel funktioniert der Browser auf der Plattform, die da gerade vorherrscht. Und das heißt, diese unterste Abstraktionsschicht sozusagen, die läuft schon mal. Das kann natürlich praktisch sein. Weitere Anwendungsfälle, die mir so einfallen ist, oder Benefit als Entwickler jetzt, ich kann ein automatisches Deployment auf einer CI-Pipeline machen. Das heißt, wenn ich Git benutze, kleine Referenz an unsere Git-Folge, hört euch die an, wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, dann kann ich mir eine Continuous Integration Pipeline einrichten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Commit hochlade, dann läuft ein kleines Skript oder vielleicht auch ein größeres Skript, was dann die Software baut und vielleicht sogar testet und vielleicht sogar deployt. Das heißt, man kann zum Beispiel bei GitLab oder GitHub kann man Webseiten deployen in so einer Pipeline. Das heißt, wenn mein Spiel im Browser läuft, kann ich rein theoretisch das Spiel einfach auf eine bestimmte URL deployen und dann kann ich sozusagen die neueste Version immer Leuten zur Verfügung stellen. Hast du, glaube ich, für Portal Docs auch gemacht, oder?
Genau, Portal Docs wird immer, wenn ich das neu baue, auf itch.io automatisch hochgeladen und dann kann man da die Webversion spielen.
Genau. Ansonsten gibt es natürlich spezielle Anwendungsfälle. Es gibt ja so Social Games in Social Networks, die da eingebettet sind. Es gibt Spiele, die als Gimmicks in Webseiten eingebaut werden. Da fällt mir zum Beispiel ein, irgendwie dieser Dinosaurier-Runner irgendwie in Chrome oder das Snake Game in YouTube. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Früher gab es bei YouTube immer so ein Ladekringel aus so einzelnen Punkten. Und wenn man währenddessen die Pfeiltasten, also während der Ladekringel da ist, die Pfeiltasten gedrückt hat, dann ist aus diesen Punkten eine kleine Snake geworden und dann konnte man das Snake spielen im Ladebildschirm. Aber auch diese Google Doodles, die es manchmal zu bestimmten Themen gibt, wenn irgendwie Geburtstag oder Todestag von irgendeiner berühmten Person gewesen ist, dann gibt es ja auch immer diese speziellen Google-Spielchen, die da eingebettet sind in die Such-Homepage.
Und zu Weihnachten und zum 1. April.
Ja, genau. Oder man hat, wie gesagt, also wie du das auch eben gesagt hast, so Casual Games auf Spieleplattformen oder halt aber so Online-Spiele, die sowieso halt die Interaktion mit der Webseite erfordern. Ne? Also was mir halt irgendwie einfällt, ist Gartic Phone zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer das kennt. So eine Mischung aus Montagsmaler und Stille Post. Das heißt, es wird ein Begriff vorgegeben. Der Begriff muss dann gemalt werden. Da muss jemand anders aus dem Gemalten raten, was der Begriff war. Und das Geratene muss dann nochmal gemalt werden und dann muss daraus wieder geraten werden, was der Begriff war. Gibt es in verschiedenen Kombinationen, aber das ist auf jeden Fall sehr lustig und während der Pandemie haben wir da einige lustige Stunden mit verbracht. Also wie gesagt, einmal die Einstiegshürde ist sehr gering, das heißt, wenn ich ein paar lustige Leute irgendwie gemeinsam irgendwo hinkriegen möchte, das ist super einfach, einen Link zu verschicken, das kann man eben schnell per Chat machen. Aber halt auch das, naja, ich habe halt eh irgendwie Interaktionen mit einem Server und warum sollte ich das nicht über einen ganz normalen Webbrowser machen? Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und natürlich gibt es auch irgendwie Gründe, die dagegen sprechen, ein Spiel im Browser anzubieten. Und ein Grund könnte halt Performance sein. Also ich meine, wir haben gesagt, natürlich läuft der Browser auf dem Zielsystem sowieso, aber es ist natürlich nie so schnell in einer JavaScript-Umgebung ein Spiel auszuführen, wie es direkt auf der Hardware auszuführen, wenn man jetzt mit C oder Rust und direkt OpenGL oder ähnlichem arbeitet. Und ein zusätzliches Problem kann sein, dass manche Browser die FPS in einem Tab aus zum Beispiel Stromspargründen limitieren. Das heißt, dass ich vielleicht maximal 30 oder 60 FPS bekommen kann. Für die meisten Browser-Games ist das kein Problem, aber das kann natürlich je nachdem, was man vorhat, eine Einschränkung sein. Aber neben der technischen Seite gibt es natürlich auch irgendwo so eine, ja, ich will jetzt nicht Vorteile sagen, aber es gibt so viele Menschen, die halt Spiele im Browser nicht ernst nehmen. Und wenn man jetzt die Die-Hard-Fans sozusagen irgendwo anspricht von einem Genre, keine Ahnung, sagen wir zum Beispiel Ego-Shooter, gut, je nachdem, wie da die Grafikanforderungen und das Performance-Problem ist, kann es aber auch sein, dass halt die Leute, die das spielen, das vielleicht einfach gar nicht ernst nehmen, wenn es im Browser läuft. So, was ist mir eingefallen ist zu dem Thema.
Ja.
Ansonsten, klar, hat man auch Einschränkungen. Ich habe eben die Browser-Sandbox erwähnt. Der Browser erlaubt natürlich nicht alles, was man halt mit einem richtigen nativen Programm halt machen kann. Ne? Also, wenn ich in den Fullscreen gehe, dann zeigt der Browser immer so ein kleines Zeichen an. Achtung, du bist jetzt im Vollbildmodus. Wenn ich dann Escape drücke, dann komme ich da wieder raus. Das möchte ich unter Umständen in meinem Spiel nicht. Die Zwischenablage funktioniert nur eingeschränkt. Ich habe kaum Möglichkeiten, auf die Festplatte zuzugreifen. Das heißt, wenn ich Settings speichern möchte oder Save Games, wie mache ich das? Ich kann das entweder dann irgendwie, es gibt einen Local Browser Storage, wo ich das reintun kann. Der kann aber gelöscht werden, wenn man irgendwie seinen Browserverlauf zum Beispiel mitlöscht. Ich kann das auf irgendeinem Server speichern. Dann habe ich aber unter Umständen Serverkosten, gerade wenn ich kein Online-Game mache, also keins, was Serverinteraktion benötigt normalerweise, dann könnten das extra Kosten sein. Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, wie interagiert das Ganze mit Game Launcher? Ne? Also wenn ich halt jetzt mein Spiel auf Steam releasen möchte, muss ich mir vielleicht irgendwie überlegen, wie ich das jetzt als natives Produkt da reinbekomme. Also es ist quasi dann halt ein ganz anderer Ansatz, ne?
Ja, es ist aber, also was man auf alle Fälle nicht hat, ist irgendwie das nativ so ein Icon auf dem Desktop. Also zumindest meistens nicht. Man muss halt immer auf die URL gehen. Und ja, eine Webseite kannst du halt nicht in Steam hochladen. Also dann müsstest du dann eine separate Exe bei Steam hochladen. Ich denke.
Genau, ein Icon auf dem Desktop geht, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, wie da die Spezifikation genau ist, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit in manchen Browsern. Ich bin mir nicht sicher, ob Firefox das kann. Chrome kann das auf jeden Fall. Progressive Web Apps als Apps in Anführungszeichen auf dem Desktop zu installieren. Und im Endeffekt bekommst du dann ein Icon auf dem Desktop und du klickst das an und es geht dann in einem Browserfenster auf, aber du siehst nicht mehr, dass es ein Browserfenster ist. Da gibt es Möglichkeiten. Ich bin da mal vorbeigeschrammt, aber ich habe das nie wirklich eingesetzt, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber ein Nachteil, der mir tatsächlich einfällt, und das ist jetzt ein bisschen polemisch vielleicht, ein Nachteil ist JavaScript. Also JavaScript muss man schon mögen. Es hat manche Vor- und manche Nachteile, aber JavaScript ist halt einfach die Sprache des Web. Ich meine, gut, es gibt jetzt mittlerweile WebAssembly und man kann andere Sprachen in WebAssembly übersetzen. Aber dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Und wenn man jetzt andere Sprachen gewöhnt ist, wie C++, C-Sharp oder so, dann ist JavaScript natürlich, ja, sagen wir mal, eine andere Welt.
Genau, also Carsten hat ja gerade gesagt, man kann mit JavaScript Spiele entwickeln. Und JavaScript wird halt so als Text ausgeliefert und der Browser führt das aus. Das heißt, man kann den Quellcode sozusagen auch noch lesen. Heutzutage läuft das JavaScript nochmal durch so Optimierung, Bundling und es wird eher unleserlich, aber man könnte theoretisch immer noch die ganze Logik lesen. Und da das als Text ausgeliefert wird, ist das halt trotzdem sehr langsam. Der Browser muss den Text lesen und ja, dann ausführen. Und genau, man ist auf diese eine Sprache limitiert. Und bei WebAssembly ist das Ziel, eine virtuelle CPU zu haben, wo fertig kompilierte Programme drauflaufen, die genau den gleichen Sicherheitslimitierungen in der Sandbox unterliegt wie JavaScript. Aber man kann dann zum Beispiel ein C++-Programm kompilieren für WebAssembly und dann dessen Output in einem Canvas anzeigen. Zumindest macht PortalDocs das so.
Die Leute, die Java kennen und Java Bytecode, also quasi diesen Zwischencode für die Java-VM, den der Java-Compiler erzeugt, das ist genau sowas, das ist WebAssembly. Das gleiche macht auch in C-Sharp mit dem MSIL, also Microsoft Intermediate Language. Im Endeffekt tut man da so, als gäbe es eine CPU, die diesen Assembler versteht, diesen Befehlssatz. Und diese Befehle sind dann halt binär anstatt Text. Und im Endeffekt, ja, ist es so eine Art VM, wenn man so will, im Browser. Und das ist, denke ich, auch so der Knackpunkt der zwei verschiedenen Arten und Weisen, wie man halt fürs Web entwickeln kann. Also einerseits gibt es halt Web-Targeted Development, das heißt, ich entwickle mit Web-Technologien fürs Web, idealerweise sogar im Web, Fragezeichen. Und es gibt natürlich diese Web-Exporte, die viele Engines bieten. Also wie gesagt, Godot bietet sowas an, Unity bietet sowas an, Unreal macht das nicht mehr. Ich glaube, da geht es halt auch einfach um die Performance und um Nanite und Lumen und wie diese Technologien alle heißen. Ich glaube, das wäre, also ich kann mir vorstellen, dass das die Probleme sind, warum Unreal das nicht mehr anbietet.
Ja, die haben halt eine andere Zielgruppe, also PC und Konsole und Browser vertragen sich, glaube ich, auf dem hohen Niveau noch nicht so richtig.
Genau, ich glaube, Unreal setzt halt sehr viel darauf, also High-End-Qualität anzubieten, aber auch als High-End-Produkt wahrgenommen zu werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass da ein Browser-Export einfach kontraproduktiv wäre. Also es gab von Game From Scratch mal ein Video dazu, wie dumm das von Unity war. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mittlerweile ist. Früher als Beschränkung zu machen, dass wenn man keine Lizenz gekauft hat für Unity, dass man dieses Logo anzeigen muss. Was dazu geführt hat, dass einfach alle, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlechten oder einfachen Spiele oder Spiele von Anfängern immer das Unity-Logo angezeigt haben. Und die Leute, die die Lizenz bezahlt haben, die mussten das Unity-Logo nicht anzeigen. Das heißt, professionelle Studios, die halt dann Unity benutzt haben für ihre höher qualitativen Spiele, da wurde das Unity-Logo nicht angezeigt. Und das, was sozusagen bei den Leuten, die das Spielen angekommen ist, ah, Unity ist diese Engine für diese crappy, ich mache mein erstes Spiel-Games. Während das bei Unreal genau andersrum war, die gesagt haben so, nee, das Unreal-Logo darfst du nur benutzen, wenn wir vorher einen Vertrag geschlossen haben. Gibt's ein Video zu von Game From Scratch? Und ich fand diese Betrachtungsweise sehr interessant. Wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach so, dass Unreal einfach nicht so wahrgenommen werden möchte und einfach nicht die Engine sein möchte, mit der auf itch.io die ganzen Leute ihre Erstlingswerke hochladen und die dann im Browser irgendwie abstürzen, weil sie irgendwie unsauber gemacht sind. Aber das kann nur ein Grund sein. Diese Web-Exporte, die kompilieren in WebAssembly. Und eine Methode, das zu machen, ist mScripten zu benutzen. mScripten ist im Endeffekt eine Art Compiler, der nimmt sich LLVM-Code und kompiliert den früher in JavaScript, jetzt mittlerweile in WebAssembly. Und LLVM muss ich jetzt vielleicht mal erklären. Im Endeffekt ist LLVM auch so ein Bytecode, so ähnlich wie Java oder MSIL, was wir eben schon erwähnt haben, so ein abstrakter Assembler halt. Und das ist eigentlich eine Zwischenrepräsentation für C bzw. C++-Code, bevor er dann auf die C-Plattform übersetzt wird. Das macht man normalerweise, weil man sagt, okay, so ein Compiler besteht aus einem Frontend und einem Backend. Und im Compiler-Frontend ist das ganze Parsen drin. Das heißt, dass der Compiler die Sprache versteht, C in dem Fall oder C++. Das gleiche gibt es aber auch bei Java und C-Sharp. Und wenn ich jetzt aber C++ übersetze auf verschiedene Target-Maschinen, sagen wir haben einen x86-Prozessor, das wäre jetzt für einen Desktop-PC, oder ich habe einen ARM-Prozessor, das wäre zum Beispiel für mein Smartphone, dann will ich ja nicht den ganzen Compiler zweimal schreiben, um sozusagen meinen C++-Code auf den PC und auf mein Smartphone zu kompilieren, sondern ich will das Frontend, was sozusagen C++ lesen kann, nur einmal schreiben und der Output davon ist dann halt nicht direkt die Zielsprache oder der Zielbefehlssatz des Prozessors, weil der kann unterschiedlich sein, weil ich für verschiedene Plattformen kompilieren möchte, sondern ich nehme so eine Zwischensprache und das ist dieses LLVM, was halt wie WebAssembly sozusagen ein virtueller Befehlssatz ist. Und diesen Befehlssatz kann man dann halt nehmen und entweder für x86 kompilieren oder man kann das für ARM-Prozessoren kompilieren, die in Handys benutzt werden oft. Aber man kann das auch nach WebAssembly kompilieren und das ist genau das, was MScripten macht. Und ja, das war jetzt sehr technisch. Kurzum, im Endeffekt ist dieses MScripten dafür da, um C oder C++-Code nach JavaScript bzw. WebAssembly zu übersetzen. Und das ist halt was, was viele dieser Web-Exporte benutzen. So, der Vorteil ist, ganz klar, ich kann, wenn ich mein Spiel sowieso in Godot oder Unity oder meinetwegen GDevelop oder sowas mache, kann ich diesen Web-Export einfach anklicken und es wird exportiert. Super cool. Das heißt, ich kann einfach bei meiner alten Engine bleiben. Vorteil, Spiele direkt mit Web-Technologien umzusetzen, das heißt direkt in JavaScript zum Beispiel, wäre, dass ich halt Ladezeiten optimieren kann. Ne? Also, wenn ich so ein WebAssembly-Kompilat habe, dann muss man meistens erstmal die ganze Runtime runterladen. Im Fall von Unity zum Beispiel eine C-Sharp-Runtime. Früher war das Mono, mittlerweile gehen sie auf .NET. Das heißt, ich muss da erstmal halt die Runtime runterladen, um das Spiel ausführen zu können. Das habe ich halt nicht, wenn ich das direkt im Web mache. Was ich zusätzlich an Vorteilen habe, ist, ich kann besser mit dem Browserfenster interagieren, weil die JavaScript-Umgebung, die ich da habe, die ist ja darauf optimiert, um mit dem Browserfenster zu interagieren. Und ich kann natürlich auch alles, was ich sonst so in Webtechnologien habe, HTML, CSS und den ganzen Zirkus drumherum, kann ich benutzen, um meine Game-UI zu bauen. Auch da kann man dann mit 3D-Transformationen und so weiter und so fort recht schicke Dinge hinkriegen. Und naja, wenn man halt ohnehin Web-Developer ist zum Beispiel und mal in die Welt der Spiele eintauchen möchte, bewegt man sich auf bekannten Terrain. Könnte halt ein Vorteil sein, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt. Genau, wenn man direkt Webtechnologie benutzen möchte und da das jetzt der interessantere Fall ist im Sinne von, wir wollen jetzt nicht erklären, wie Godot funktioniert, weil dafür ist das hier das falsche Format. Es gibt zwei verschiedene Ansätze, die man machen kann, um halt direkt mit Webtechnologien Spiele umzusetzen. Eine haben wir tatsächlich auch mal gemacht im Rahmen von einem Global Game Jam. Ich weiß nicht, vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
Du meinst Ritual Tycoon haben wir gebaut. Das auf alle Fälle noch, funktioniert es noch.
Genau, Ritual Tycoon. Den Link habe ich auch schon mal rausgesucht, das kann man tatsächlich noch spielen. Ja, was wir da gemacht haben, es ist komplett ohne Game Engine programmiert. Und der Trick, oder sagen wir mal so, aber fangen wir nochmal anders an. Es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Ansätze, die man benutzen kann, um Spiele im Browser zu bauen. Und das erste ist, man benutzt einfach das, was man auch benutzt, um Webseiten zu rendern. Webseiten bestehen aus Text, aus Bildern und aus im Wesentlichen Containern, wo diese Texte und Bilder drin sind und die man einfärben kann, denen man Hintergrundbilder geben kann und so weiter und so fort. Und das ist das sogenannte Document Object Model oder DOM. Und wie gesagt, die kann man dann mit CSS, also mit Cascading Style Sheets, kann man die halt schick machen, kann die animieren sogar. Und das eignet sich für Spiele ohne viel Bewegung. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie so, weiß nicht, Brett- und Kartenspiele habe, irgendwie Solitär, Memory, Schach, Dame, sowas lässt sich da ganz gut mit umsetzen. Das ist relativ cool, weil wie gesagt, man kann auch Layout-Mechanismen vom Browser mit benutzen. Wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie bei Memory zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, 8x8 Kärtchen oder sowas, die kann ich wunderbar irgendwie mit CSS in so ein Raster legen. Und wenn ich die umdrehe, dann ändere ich einfach das Bildchen, was da drauf ist oder so. Und ich mache vielleicht sogar eine CSS-Animation beim Umdrehen der Karten. Das geht relativ gut. Oder natürlich, ich habe irgendwie klassische Browser-Games. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber als wir damals irgendwie Abi gemacht haben, da gab es dieses Monsters-Game. Verlinke ich auch nochmal. Im Endeffekt hast du da immer, also irgendjemand hat dir einen Link geschickt, einen Beißlink hieß das. Und der sie jemand war halt entweder Vampir oder Werwolf. Und je nachdem, wer dir diesen Beißlink geschickt hat, wurdest du dann halt gebissen und selber zum Vampir oder Werwolf und musstest dir dann halt ein Konto da anlegen. Musstest selber dann dafür sorgen, dass andere Leute halt gebissen werden. Das heißt, du hast wieder anderen Leuten einen Beißlink geschickt. Und für jeden, der sich dann angemeldet hat, hast du irgendwie, ich glaube, Blut oder Fleisch, je nachdem, ob du Vampir oder Werwolf warst, bekommen. Und ja, so die ganz frühen Browser-Games halt, ne? Aber Ritual Tycoon war ein bisschen anders. Da haben wir das zwar auch so gemacht, aber da war das, wenn ich mich richtig erinnere, einfach ein Grid von Bildern, richtig?
Ich habe gerade noch mal ein bisschen reingeguckt. Also wir haben es wirklich in JavaScript, ich würde vermuten, ohne eine Engine geschrieben. Mhm. Und genau, wir haben so ein Grid gezeichnet. Und je nachdem, was auf dem Grid war, also ob es eine Wiese oder ein Gebäude war, haben wir, glaube ich, einfach nur die Bilder ausgetauscht. Und die Bilder sind animiert gewesen.
Ich glaube, es sind einfach ganz normale GIFs. Warte mal, ich kann ja mal hier.
Also kleine Strips oder GIFs.
Ah. Open Image in New Tab. Ja, okay, es sind sehr kleine Bilder.
Ja, der Brunnen ist ein GIF.
Aber die sind hochskaliert. Da ist ein interessanter Punkt. Man kann auf einer Webseite in CSS angeben, wie Skalierung funktionieren soll. Weil normalerweise macht der Browser bei der Skalierung immer eine Interpolation. Das macht er, damit halt Sachen nicht so klotzig aussehen, wenn man sie hoch oder runter skaliert. Wenn man Pixelart macht, dann möchte man das ja genau vermeiden, weil es soll ja genau klotzig aussehen. Und ich glaube, dass das da tatsächlich gemacht wurde, ne? Also dass sozusagen die Skalierung beibehalten wird, weil ich glaube, die GIFs sind halt irgendwie nur, irgendwie, weiß nicht, 16x16 oder 32x32 Pixel. Das sieht auf dem Bildschirm natürlich wesentlich größer aus. Aber ich finde es cool. Also es ist das Schöne ist, wie gesagt, wenn man jetzt ein anderes Spiel gehabt hätte, man hätte es erstmal runterladen müssen. So für so ein Game Jam-Spiel, man kann halt den Link aufrufen, kann direkt draufklicken und es geht los, ne? Das ist schon.
Genau, und für die Entwicklung war das halt auch super einfach, ne? Also man hat halt gar keine Wartezeit zwischen einer Änderung und man probiert sie aus. Außer man ändert was am letzten Endgegner, muss da erstmal hinspielen, aber das Spiel ist halt sofort da, wenn man den Browser refresht.
Ja.
Genau.
Also fand ich tatsächlich sehr, sehr cool den Ansatz. Aber wie gesagt, das eignet sich halt nur für eine gewisse Art von Spielen, ne? Ein anderes Beispiel, was ich mal mit einem anderen Team auf dem Global Game Jam gemacht habe, ist Rubber Laser. Habe ich, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Das kann man jetzt leider nicht einfach so spielen, weil da ein Server für notwendig ist, weil man da tatsächlich mit mehreren Spielern spielt. Aber da ist im Endeffekt, hat man mehrere Raumschiffe und man kann einen Laserstrahl, der sich nicht geradlinig bewegt, sondern in Wellen bewegt, weil das Thema des Game Jams waren Waves, kann man die Amplitude und Frequenz dieser Welle einstellen und muss dann versuchen, sozusagen mit diesem gewählten Laserstrahl das andere Raumschiff zu treffen. Ist auch ohne Game Engine und direkt mit JavaScript und DOM umgesetzt. Das heißt, DOM weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben da kein was benutzt. Genau, und das führt eigentlich schon dann direkt zu der Alternative, die auch im Endeffekt dann von diesen ganzen WebAssembly-Geschichten benutzt wird. Denn es gibt seit HTML5 ein sogenanntes Canvas-Element. Also Canvas wie Leinwand. Und das verhält sich halt auf den Leinwand. Man kann da halt einfach drauf malen. Und was man da malen kann, ist Text, Formen, Bilder. Und das Gute an diesem Canvas ist, also einmal, dass man halt Sachen machen kann, die mit normalen Elementen nicht so einfach möglich sind. Andererseits aber, dass das in der Regel hardwarebeschleunigt ist, weil es halt genau dafür gemacht ist, dass da halt öfter drauf gemalt wird. Und das heißt, das eignet sich halt mehr für Games, die in Realtime laufen, also wo sich viel ändert. Jump'n'Runs, isometrische Spiele wie in Diablo oder sowas. Oder halt, wie gesagt, sogar Sachen, die 3D sind.
Ich finde halt, Canvas ist halt was, das kann was. Ich finde, das ist so ein schöne Beschreibung für dieses für irgendwie das Canvas.
Ich meine, im Endeffekt ist es total simpel, aber ja, wie du sagst, ist simpel, aber effektiv, ne? Das benutzen halt auch die meisten Engines, die man halt irgendwie fürs Web bekommt. Es gibt für die Game Loop tatsächlich auch eine Funktion, die man im Browser aufrufen kann. Die heißt Request Animation Frame. Also es gibt verschiedene Methoden, um zeitgesteuert Sachen im Browser zu machen. Weil eine einfache While-Loop kann ich nicht machen, weil ansonsten friert mir das Browserfenster ein. Weil ja, wenn ich das eine While-True-Schleife machen würde, dann würde dieser Frame sozusagen nie aufhören. Irgendwann würde mein, in dem Fall Firefox, sagen, hier hör mal zu, dein Tab reagiert mal, ich gar nicht mehr, soll ich den mal ausschalten? Und ne, so, also das kannst du nicht machen. Das heißt, entweder würdest du halt Set-Timeout benutzen, was eine Methode ist, die in einer gewissen Zeit wieder also sich selber aufruft. Das kann man machen, ist aber nicht die beste Idee. Set-Timeout ist halt wirklich dafür da, dass wenn ich halt in 2 Sekunden zum Beispiel irgendwas machen möchte, kann ich diese Funktion benutzen. Es gibt aber extra für so, ich setze mal in Anführungszeichen, Echtzeitanwendung, eine Funktion, die heißt Request Animation Frame. Da kann man einen Funktions-Callback übergeben, was dann aufgerufen wird, wenn der nächste Frame gerendert wird. Das heißt, ich synchronisiere sozusagen meine Game Loop genau mit der Browser-Hauptschleife, ja, der Browser-Rendering-Loop, ne? Und das heißt, dann läuft es halt auch, wenn ich mit der Performance aufpasse, läuft es halt auch richtig rund mit dem Browser.
Genau, und was du aber hier auch lesen kannst, ne, Request Animation Frame, das ist halt nur die Game-Logik, weil das Zeichnen übernimmt dann wieder der Browser in einem eigenen Draw.
Genau, das Zeichnen der Website, aber das Zeichnen, was du sozusagen ja in das Canvas reinzeichnest, das machst du ja selber in deiner Logik.
Genau, aber das Canvas dem Benutzer zeigen, macht der Browser in seinem Draw-Frame.
Genau, ich denke mal, das ist so ein bisschen analog, weiß nicht, für Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit Engines auseinandersetzen, zu so einem Buffer-Swap, ne? Also bei einer normalen, in Anführungszeichen normalen Engine, schreibst du ja irgendwie deinen gerenderten Kram in so einen Frame-Buffer und am Ende, wenn dein Frame fertig gezeichnet ist, dann machst du einen Buffer-Swap und dann zeigst du sozusagen den Buffer an, in den du gerade reingemalt hast und malst den nächsten Frame in einen anderen Buffer. So ähnlich stelle ich mir das vor, wie halt ich das mit dem Canvas mache, ne? Also ich mal meinen Kram in das Canvas rein und am Ende des Frames nimmt der Browser dieses Canvas und packt das auf den Bildschirm. Wie wir eben schon gesagt haben, also man kann sogar 3D-Sachen auf dem Canvas malen. Das muss man dann nicht selber ausrechnen, sondern es gibt halt WebGL und Konsorten. Das ist tatsächlich aber relativ umständlich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal OpenGL manuell benutzt hat und selber Dreiecke gerendert hat und versucht hat, da Texturen drauf zu bringen und sowas. Das ist sehr kleinteilig, sehr aufwendig und wenn man ein Spiel machen möchte und keinen Renderer, dann würde ich nicht empfehlen, ja, selber WebGL zu schreiben, weil ich glaube, da kommt man echt vom Hölzchen ins Stöckchen. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, was man stattdessen machen kann, eine dritte wilde Idee ist mir doch gekommen, wie man Spiele im Browser umsetzen kann. Ich habe das da mal gegoogelt und es gibt tatsächlich Leute, die das gemacht haben. Und zwar gibt es SVG. Ich weiß nicht, wer SVG kennt, steht für Scalable Vector Graphics. Und das ist im Endeffekt ein alternatives Grafikformat, in dem Grafiken nicht als Pixel einfach angegeben sind in einem Raster, sondern als quasi Malanleitung. Also das heißt, in der Datei steht einfach drin, da ist ein Kästchen, das ist so und so groß und an der Position und hat folgende Füllfarbe. Und man kann halt nicht nur Kästchen machen, sondern auch Kreise und andere Formen, im Endeffekt Pfade. Und der Vorteil davon ist, es ist relativ klein, weil ich muss für ein Kästchen, was irgendwie den ganzen Bildschirm umfasst, muss ich halt nur sagen, da ist ein Kästchen, was den ganzen Bildschirm umfasst und es hat die Farbe rot. Und ich muss halt nicht dann in Full HD oder 4K Auflösung irgendwie da die ganzen Pixel halt hin speichern. Andererseits ist es halt so, dass das halt skalierbar ist, weil ich gebe das nicht in Pixelgrößen an, sondern ich gebe das in einer abstrakten Einheit an. Kann das auch in Zentimetern angeben. Und es wird dann halt erst gerendert, wenn ich es anzeige. Und mit diesem SVG kann man halt sehr, sehr viele Sachen machen, die man mit einem normalen Browser auch machen kann. Das heißt, man kann SVGs auch animieren. Wie gesagt, das heißt, man kann halt auch Spiele mit SVGs machen. Und das hat jemand gemacht. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber ich kann den Link mit in die Episodenbeschreibung tun. Und es war auch gerade ein Buch zu SVG, falls das wen interessiert, kostenlos verfügbar online. Den Link tue ich da auch nochmal mit rein. Da steht so ein bisschen erklärt, was SVG ist, was man damit machen kann, welche Programme es gibt, um das zu bearbeiten. Ich benutze da mal Inkscape und bin ein großer Fan von mittlerweile. Aber wir waren eigentlich gerade bei 3D und wir haben gesagt, WebGL selber machen, wenn man ein Spiel machen möchte, vielleicht nicht so eine gute Idee. Was ist eine bessere Idee, Kolja?
Natürlich auf eine existierende Engine zugreifen. Wir haben hier so eine kleine Liste gemacht von Game Engine. Ich glaube, ich habe davon noch keine verwendet.
Ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ich...
Aber die sind jetzt hier auch nicht 3D, oder?
Es kommt drauf an. Es gibt verschiedene. Also es gibt Phaser. Ich glaube, Phaser ist tatsächlich eine 2D-Engine für HTML5. Und ich meine auch, dass der Editor davon... Also wir haben versucht, uns bei dieser Liste, die wir jetzt hier auflisten, ein bisschen auf Free-Open-Source-Software zu konzentrieren, weil ich denke, dass halt gerade in so einem Umfeld das irgendwo wertvoller ist, auf sowas aufzusetzen. Und Phaser ist, glaube ich, schon relativ alt und deswegen ist mir das im Hinterkopf gewesen, deswegen habe ich hier nochmal die Liste mit aufgenommen. Ich glaube aber, dass der Editor, den es dazu gibt, der ist halt nicht Open Source, sondern den muss man als Cloud-Service dazu buchen, wenn man das möchte. Ich glaube, weiß nicht, kann man wahrscheinlich sogar erstmal kostenlos benutzen, ähnlich wie die Lizenzbedingungen von Unity und so weiter auch sind. Genau, es gibt noch ein, in Anführungszeichen, richtiges Open Source Tool, das heißt Kaplay. Soll halt sehr, sehr einfach sein, ist auch sehr einfach gehalten, die Webseite. Ist der Nachfolger von Kaboom.js. Ich weiß nicht, keine Ahnung, sagt mir ehrlich gesagt nichts. Aber es gibt halt irgendwie so ein Kaplayground. Also die mögen anscheinend irgendwie so Wortmalereien mit ihrem Namen. Und ja, wie gesagt, da kann man halt im Browser schon direkt ein paar Sachen ausprobieren und so. Wenn man sehr einfache Sachen möchte, einfach mal ein bisschen rumspielen möchte, könnte das eine Alternative sein. Aber wenn es um 3D im Browser geht, kommt man eigentlich an 3.js nicht dran vorbei. Das ist keine richtige Game Engine, sondern in Anführungszeichen nur eine 3D-Library. Die ist aber schon echt sehr gut ausgereift. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie, wenn man nach 3D-Anwendungen im Browser guckt, irgendwie 80% von denen alle mit 3.js gemacht sind. Die ist Open Source und ich habe damit tatsächlich sogar schon Sachen gemacht. Unter anderem einfach so kleine Animationen oder sowas, irgendwie eine 3D-Darstellung halt irgendwie auch auf der Arbeit mal irgendwie für gewisse Sachen. Das ist schon ganz cool, weil, wie gesagt, es bringt halt nicht so eine ganze fette Engine mit, sondern ich kann halt in relativ kleinen Codeschnipseln einfach mal ein Model laden, eine Textur drauf machen, sogar einen kleinen Shader oben drauf machen und so. Und da ist halt viel möglich, von halt einem kompletten Spiel bis hin zu einfach nur ein ganz kleines bisschen 3D irgendwo in eine Website mit einbauen.
Genau, ich glaube, wir verwenden das auch bei uns auf der Arbeit. Wir haben so einen Kunden, der möchte ab und zu mal so ein 3D-Objekt auf der Seite darstellen von seinem Produkt. Man soll das drehen können. Das ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, aber man kann wirklich ziemlich gut aussehende 3D-Modelle online darstellen und das läuft super flüssig und ja, ist halt nur kein Spielelement da, es ist nur das 3D-gerenderte Objekt.
Ja, das basiert auch auf WebGL oder es benutzt WebGL, aber es hat nochmal so einen großen Komfort-Layer oben drüber, gerade was irgendwie das Laden von Modellen angeht, Kameras und tatsächlich auch ein bisschen Input. Also da sind halt auch schon Sachen mit bei. Es hat grundlegende VR-Features, die man benutzen kann. Ich erinnere mich, dass man auch zum Beispiel irgendwelche Google Cardboard-Sachen mit 3DJS machen konnte. Und der zweite große Player, an dem man kaum vorbeikommt, wenn man halt nach 3D und Web googelt, ist Babylon.js. Und Babylon.js ist im Kontrast zu 3DJS halt eine richtige Game Engine. Die ist ein bisschen komplexer als 3DJS, die kann halt auch mehr. Hat natürlich ja im Vergleich dann halt aber auch einen etwas schwereren Footprint. Also die beiden konkurrieren so in meinen Überlegungen auch immer, wenn ich halt so sage, okay, wenn ich vielleicht nochmal irgendwas in 3D mache und vielleicht sogar im Web, dann würde ich 3JS oder Babylon.js benutzen. Und ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen versucht gegenüberzustellen, um rauszufinden, was für welchen Anwendungsfall das bessere ist. Und bei 3JS war viele, was ich an Kommentaren gefunden habe, was ich aber auch an den Beispielen halt auf der Webseite gesehen habe, die Beispiele bei 3JS sind alle einfacher und leichter verständlich. Dafür kann Babylon.js halt mehr. Klarer Vorteil von Babylon.js ist, dass es halt kommerziellen Support hat, weil eine große Firma dahinter steht, Microsoft. Das heißt, da wird auch ein bisschen Geld reingedrückt und das heißt, es wird weiterentwickelt. Wie gesagt, dadurch, dass es aber halt mehr kann, ist die Engine selber einfach größer. Das heißt, wenn wir über Ladezeiten sprechen, die Engine selber ist irgendwie knapp 6 MB groß, irgendwie 5,72 oder sowas habe ich irgendwie neulich mal geguckt, was irgendwie zumindest von dem CDN halt runtergeladen wird an JavaScript. Und dagegen hat 3JS halt einfach nur 1,5 MB.
Ja, kommt aber dann ja auch ein bisschen drauf an, was für 3D-Modelle du lädst. Wenn das 3D-Modell dann 200 MB groß ist, ist das auch nicht mehr der Unterschied.
Natürlich, klar. Also wenn ich irgendwie riesige Texturen lade und sowas, dann machen diese 5, 6 MB das, den Kohl nicht mehr fett. Aber wenn ich jetzt sage, es geht mir um Ladezeiten und kleine Anwendungen, dann hat 3JS halt da die Nase vorn. Ne? Beide haben irgendwo VR-Support. Ich glaube, bei 3JS ein bisschen rudimentärer, bei Babylon.js ein bisschen ausgefeilter.
Ja.
Und Babylon.js hat halt eine etwas größere Tool-Landschaft. Das heißt, es gibt halt einen Editor, der direkt im Browser funktioniert. Da kann man Modelle laden, da kann man irgendwie Shader ausprobieren. Also da gibt es wesentlich mehr, was man tun kann. Beide sind auch relativ alt schon. 3JS gibt es seit 2010, Babylon.js seit 2013. Beide sind Open Source, also einmal MIT-Lizenz, einmal Apache-Lizenz bei Babylon.js. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert ist, dass gefühlt einfach fast alles 3JS benutzt und ich kaum Babylon.js gesehen habe. Das kann aber auch nur mein subjektiver Eindruck sein. Also da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Es hat mich einfach nur ein bisschen gewundert. Ja, und soweit. Also will ich es auch zu dieser Gegenüberstellung belassen, da ich beides noch nicht produktiv eingesetzt habe. Wie gesagt, 3JS schon mal ein bisschen, aber Babylon.js halt wirklich nur zum Rumspielen, kann ich da nicht so viel zu sagen. Einen letzten Vertreter haben wir noch bei den Game Engines im Browser und das ist Plague Canvas. Die Engine ist wieder selbst Open Source unter der MIT-Lizenz und der Editor ist aber tatsächlich halt Cloud-hosted und da gibt es dann so einen Subscription-Plan. Die kann aber halt auch 3D, Plague Canvas. Müsste man sich aber mal genau angucken, ob sich das sozusagen lohnt, Plague Canvas zu benutzen statt Babylon.js. Aber das sind sozusagen die Optionen, die man hat, wenn man was im Browser machen möchte an 3D. Ansonsten, genau, Gamepad API hat Kolja vorhin schon gesagt, die gibt es tatsächlich nativ in JavaScript, das heißt, man kann rein theoretisch sogar eine ganz normale Webseite ohne Spiel per Gamepad steuerbar machen, wenn der Browser das nicht eh schon unterstützt. Ja, und ansonsten gibt es noch Physik-Engines, zum Beispiel MoJS. Also MoJS ist quasi ein Port von Bullet, was irgendwie halt eine Physik-Engine ist, die normalerweise in C++ benutzt wird. Und es gibt noch MetaJS und PlankJS, was beides im Wesentlichen Ports sind von Box2D, also es sind 2D-Physik-Engines. Ja, genau. Und es gibt halt noch eine ganze Menge anderer Tools, die man halt benutzen kann im Browser. Sound abspielen geht nativ. Ja, keine Ahnung. Braucht man sonst noch irgendwas? Mir fällt gerade so nichts ein.
Jetzt will ich noch ein Game entwickeln im Browser. Ich glaube, das ist, was wir brauchen. Jetzt haben wir viel über selber spielen geredet, aber nicht über das Entwickeln.
Ihr könnt euch ja mal überlegen, ob ihr noch andere Sachen braucht, ob euch irgendwas fehlt in unserer Auflistung, was man für ein Game im Browser bräuchte an Libraries. Ansonsten kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum ich mich mit Games im Browser auseinandergesetzt habe. Und zwar habe ich so ein Long-Time-On-Off-Projekt irgendwie, an dem ich immer mal wieder ein bisschen arbeite und dann wieder doch nicht, weil andere Sachen irgendwie wichtiger sind. Und zwar auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Es gibt ein Spiel, das heißt Artemis Spaceship Bridge Simulator. Im Wesentlichen ist das ein Koop-Spiel, was man gemeinsam in einem Raum spielt und alle Leute spielen zusammen, dass sie auf einer Raumschiffbrücke sind. Und jede Person hat halt eine Station auf dieser Raumschiffbrücke. Also eine Person steuert das Ganze, eine Person ist eine Wissenschaftsstation und kann die Umgebung scannen, eine Person ist Kommunikationsoffizier und kann andere Alienschiffe anfunken. Es gibt einen taktischen oder Waffenoffizier, der dann irgendwie Laserstrahlen oder Torpedos abfeuern kann. Und klar, ist eine ziemliche Nerdgeschichte, ist aber ein cooles Spiel. Und das Ganze ist eine native App für Windows. Gibt es, glaube ich, auch für Android. Ich weiß aber nicht, wie da gerade aktuell der Support ist. Und das Ganze ist kommerziell. Es gibt auch einen Open-Source-Klon davon, der heißt MT-Epsilon. Links dazu packe ich alles hier in die Episodenbeschreibung mit rein. Und wie gesagt, die Idee davon ist, eine Person hostet das Game, alle anderen joinen da rein. Und meine Idee dahinter war die Einstiegshürde für sowas, weil, wie gesagt, das ist eine ziemliche Nerdgeschichte. Dafür muss man Leute finden, die Bock auf sowas haben. Und dann will ich diese Einstiegshürde möglichst gering haben. Das heißt, wir haben wieder über Einstiegshürden am Anfang gesprochen. Eigentlich möchte ich, dass das Ganze im Browser läuft. Und das war sozusagen meine Idee, die ich umsetzen wollte, schon vor ein paar Jahren. Und wie gesagt, das ist immer on-off und ich habe mehrfach neu angefangen. Ja, wie das immer alles so ist. Aber meine Idee war eigentlich, ich packe den Server auf einen Raspberry Pi. Der Raspberry Pi hat so ein kleines WLAN-Dongle dran und macht sein eigenes WLAN auf. Und alle Leute, die ein Handy oder Tablet dabei haben, müssen einfach nur das WLAN reinjoinen, kommen automatisch auf die Website und müssen nur ihren Namen eingeben und können sofort losspielen. Das war so die Idee dahinter. Und deswegen habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und dass man quasi so ein Setup für so ein Wohnzimmer-Koop einfach machen kann, ohne dass man eine halbe LAN-Party planen muss, sondern dass man da einfach sagt, okay, alles klar, da steht ein Fernseher, der kann sowieso irgendwie HTML. Das heißt, der Fernseher ruft einfach dann auch den Server auf, hat so ein Mainscreen, der dann zum Beispiel in 3JS gerendert wird. Das heißt, man hat eine schöne 3D-Darstellung von der Umgebung, vom Weltraum, von Raumschiffen, Raumstationen, Nebel, Asteroiden und so weiter und so fort. Und die Leute mit ihren Mobile Devices oder vielleicht auch mal Laptop dabei, haben dann die Konsolen, womit sie das Raumschiff steuern können. Und ja, das ist sozusagen die Idee dahinter. Das Komplizierteste ist aktuell, den Netzwerkcode zu schreiben, sodass die Clients alle miteinander synchronisiert sind, dass es kein Hiccup gibt und so weiter und so fort. Aber das ist so die Idee, warum ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ja, wie gesagt, also mein Anwendungsfall in dem Fall auch wieder, ich würde 3JS nehmen, weil es halt einfach schlanker ist, weil ich nicht so viel brauche. Ich brauche auch auf dem Mainscreen, den man halt hat, also wenn man von Star Trek ausgeht, vorne gibt es halt so einen Hauptbildschirm, wo halt irgendwie man sieht, wo man langfliegt, was quasi so die virtuelle Frontscheibe ist. Ja, da brauche ich halt keine Kollisionserkennung. Die passiert, wenn auf dem Server, ne? Und deswegen halt nicht Babylon.js, sondern 3JS.
Und verwendest du da jetzt schon den Browser als Entwicklungsumgebung?
Nee, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe da lange nicht mehr dran gearbeitet. Ich glaube, das letzte Mal habe ich da von einem halben Jahr einen Commit gemacht oder so. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, in meiner gewohnten Umgebung zu bleiben. Also, das heißt, ich habe ein VS Code irgendwie offen. Ich habe ein Terminal mit Git offen. Und ich habe einen Browser, in dem ich das ausprobieren kann. Und davon will ich auch eigentlich erstmal nicht weg. Es gibt nur so manchmal Situationen, wo ich dann denke, jetzt wäre es ganz cool, mal was machen zu können, aber ich habe halt meinen ganzen Krempel nicht aufgesetzt hier auf diesem Gerät, auf dem ich gerade bin.
Ja, also ich entwickle selten im Browser, aber ab und zu, wenn ich bei irgendwelchen Sachen, die ich mir gerade lokal nicht eingerichtet habe, erwische ich mich immer öfter, dass ich einfach ja, Online-Tools verwende, um daran zu arbeiten. Also bei GitLab und GitHub kann man sich einfach einen Visual Studio mit dem geklonten Repo starten und nicht unbedingt dann das ganze Projekt ausführen. Das gibt's, glaube ich, in irgendwelchen Bezahlversionen, dass du dann auch in der Cloud dahinter auf einmal einen Rechner hast, auf dem du richtig arbeiten könntest. Ja, ich mache das oft, um kleine Doku-Sachen anzupassen oder größere Funktionalität ändert, die man durchtesten müsste lokal. sondern so für Kleinigkeiten benutze ich es auf alle Fälle schon. Du hast ja mit Schnack einen Editor geschrieben, der selber auch eigentlich nur eine Webseite ist. Vielleicht erzählst du ein bisschen kurz darüber, was da die Idee war und was gut läuft oder was nicht so gut läuft.
Ja, genau. Also die Idee dahinter war eigentlich nur, dass ich bisher so Tools irgendwie immer in Qt geschrieben habe. Also zumindest den Zombie World Builder hatte ich damals in Qt geschrieben. Und das war aber immer ein ziemlicher Aufwand, das irgendwie wieder aufzusetzen. Dann musst du halt den richtigen C++-Compiler dafür haben. Dann kompilierst du es einmal, also ich kompiliere es dann für meinen Linux-Desktop, da funktioniert das. Dann muss ich das aber für Windows nochmal kompilieren und dann funktioniert es da wieder nicht, weil irgendwie Pfade anders funktionieren und so weiter und so fort. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, so ein bisschen Webentwicklung mache ich halt auch irgendwie nebenbei und warum dann nicht irgendwie direkt als Webtechnologie? Zumal ich diese knotenbasierten Editoren, eigentlich wollte ich das immer mal auch als Confluence-Plugin oder sowas bauen. Weil ich halt einfach verschiedene Anwendungsfälle für sowas gesehen habe. Nicht, dass ich mich mit Confluence-Entwicklung auskennen würde, das war einfach nur so ein Hintergedanke. Wenn, dann könnte man das ja auch machen. So. Und deswegen habe ich halt, ja, wie gesagt, Schnack als Electron-App gebaut. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Website, die in einem Chromium-Container halt läuft und einfach dann ja als Exe-Datei bereitgestellt wird. Und das ist das Problem, warum es halt nicht im Browser momentan funktioniert, ist die Browser-Sandbox. Also ich will halt, wenn ich in meinem Editor halt Dialoge baue, kann ich vielleicht nochmal von vorne aufrollen. Ne? Also Schnack ist ein Editor, um Dialoge halt zu bauen, benutzen wir für 2080. Haben wir auch eine Folge zu. Genau. Und wie gesagt, wenn ich meine Dialoge halt baue, dann will ich halt Steuerung S benutzen können, um meine Datei zu speichern. Und das ist bei mir so im Muscle Memory drin. Also ich drücke halt ständig, wenn ich was gemacht habe, Steuerung S. Einfach aus antrainierter Paranoia oder so, ich weiß es nicht. Wenn ich das im Browser mache, dann versucht der Browser, die Webseite runterzuladen. Das ist halt irgendwie Quatsch. So, das heißt, ich müsste dann im Browser halt irgendwie den Keyboard-Shortcut abfangen. Aber wo speichere ich das hin? Weil ich habe die Browser-Sandbox. Und ich habe das dann nicht auf der Platte. Ich könnte es dann halt als Download irgendwo hin tun. Das kann man halt machen. Man kann dem Browser sagen, frag mal den Nutzer, ob er das downloaden möchte. Aber dann hast du halt immer eine neue Datei, weil er dann die Downloads umbenennt und so weiter und so fort. Das heißt, Interaktion mit der Festplatte ist halt extrem schwierig. Du kannst Dateien halt öffnen mit Drag and Drop, kannst du die ins Browserfenster reinziehen. Aber es geht immer alles vom Nutzer aus. Das heißt, ich kann auch dann die Liste der zuletzt benutzten Dateien nicht anzeigen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist die User Experience halt noch nicht so gut und deswegen ist es halt eine Electron-App. Electron hat sozusagen dann da Plugins, womit man halt auf die Festplatte zugreifen kann, weil man das dann halt nicht in dem Browser, sondern als extra Applikation halt ausführt. Und meine Idee ist so ein bisschen, diesen Umstand trotzdem zu nutzen und zu sagen, ich mache halt zwei Varianten von Schnack. Also der Editor selbst bleibt, wie er ist, nur diesen dünnen API-Layer, den ich da habe, um halt auf Dateisystem zuzugreifen und gewisse andere Dinge, die halt betriebssystemspezifisch sind. Da mache ich zwei Implementierungen von, eine für die Electron-App, die auf die Festplatte zugreift und einen für eine Online-Version, die man halt auf der Website hosten könnte. Und da könnte man dann halt einfach, weiß nicht, zu Anfang, wenn man das Ding aufmacht, seinen GitHub-Repository angeben, meinetwegen so ein Access-Token und dann könnte man direkt halt die Sachen, wenn man sie speichert, ins Git reinkommitten. Das ist aber noch Zukunftsmusik, das ist nur so eine Idee. Aber dann könnte ich halt auch mir vorstellen, dass ich halt, sagen wir, ich bin unterwegs, irgendwie auf meinem Tablet oder sowas, kann ich Schnack halt sowieso nicht installieren. Das heißt, ich rufe einfach die Website auf, kann dann Dialog eben schnell anpassen, wenn ich zum Beispiel im Chat mit dir bin, Kolja, und sage, okay, alles klar, hier für 2080, Dialoge müssen angepasst werden, das kann ich mal eben schnell im Zug machen. Vorausgesetzt, das WLAN im Zug ist gut und so weiter und so fort. Anderes Thema. Aber das heißt, ich kann sozusagen einfach mal eben unterwegs halt was machen oder einfach auch erstmal nur als Viewer, einfach nur mal die Dialoge angucken. Weil das JSON lese ich halt nicht so, sondern wie gesagt, ich habe schon ganz gerne diese Graphenstruktur. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter und eigentlich ist es da halt dann schon ganz cool, dass ich dann das nicht irgendwie mit MScripten oder sonst irgendwas kompilieren muss, sondern dass ich es halt schon als Webkram habe. Aber gut, im Endeffekt ist das nur der gleiche Gedanke wie ein VS Code in GitLab, was man irgendwie mit aufrufen kann als Webeditor. Auch das habe ich schon in eingeschränkten Umgebungen, wo ich selber kein VS Code installieren durfte, aber mal eben vernünftiges JSON-Syntax-Highlighting brauchte, habe ich das auch schon benutzt, einfach in GitLab das im Browser zu machen und so. Das ist schon ganz cool.
Warum haben wir das nie als VS Code-Plugin gemacht? Dass der einfach erkennt, es ist eine Schnackdatei und dann hat man einen vernünftigen Editor dafür.
Du weißt, wo der Source Code liegt.
Okay, für eine andere Folge. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben jetzt ja viele Spiele sozusagen erzählt, die im Browser laufen. Und eine Recherche für die Folge habe ich halt so ein bisschen auch bei itch.io rumgeguckt. Und es gibt mittlerweile eine ganze Handvoll von Game Dev Tools, die sich Leute in zum Beispiel Godot selber geschrieben haben. Keine Ahnung, einen Pixel Art Editor in Godot geschrieben. Und diese Tools kann man direkt im Browser benutzen. Und die sind ja mit Game-Technologie, Game-Dev-Tools entwickelt. Und ich fände es halt auch gut, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt, unsere Alpaca-Game-Engine mit im Browser lauffähig zu machen. Also man kann die fertigen Spiele, aber man kann halt nicht ein Spiel erweitern oder editieren im Browser aktuell. Da sehe ich als eine der größten Hürden, dass wir Spine als Animationssystem benutzen und das aktuell keinen Support für die Plattform Web hat. Und ob das kommen wird, ist natürlich fraglich. Dann haben wir schon Schnack erwähnt, da haben wir zumindest eine Perspektive, dass das funktionieren könnte. Und sonst benutzen wir eigentlich nur noch den Code-Editor, um die Lua-Skripte zu schreiben. Das sehe ich eigentlich schon jetzt als Möglichkeit, dass man das sofort machen könnte. Und mit einem ja, Cloud-PC im Hintergrund, der die Dateien und die Sachen vorbereitet fürs Spiel selber, denke ich, dass man das schon im Browser machen könnte.
Genau, und abgesehen davon, dass man halt irgendwie sowieso klassisch im Browser irgendwie Wikis und Chat und sowas hat, Discord. Aber genau, du hast gesagt, irgendwie einen Cloud-Server haben, um irgendwie Sachen zu speichern. Ich habe jetzt so Sparfuchs, der ich bin, mal drüber nachgedacht, wie könnte ich dann jetzt halt irgendwie Tools exploiten, damit ich halt meinen Nutzerinnen und Nutzern anbieten kann, Sachen in der Cloud zu speichern, ohne dass ich selber Cloud-Kosten davon habe. Ich meine, gerade wenn ich jetzt in meiner Freizeit Open-Source-Tools entwickle, dann will ich ja nicht auch noch Geld drauflegen sozusagen. Und eine Idee, die mir dabei gekommen ist, war, die Leute selber den Cloud-Storage bereitstellen zu lassen. Und zwar in einer ganz einfachen Form. Ganz viele Leute haben einen Google Drive oder einen Dropbox-Account. Und sowohl Google Drive als auch Dropbox haben halt eine API, um da halt Sachen drin zu speichern. Das heißt, im Endeffekt wäre wieder eine Möglichkeit zu sagen, okay, du startest das Tool, du gibst einen API-Token ein und dieses API-Token wird dann benutzt, um sozusagen deine Dateien in deinem Cloud-Storage zu speichern. Das heißt, so könnte ich halt irgendwie Cloud-Storage umsetzen, ohne dass ich selber dafür zahlen muss, dass irgendjemand anders das benutzen kann. Mhm. Ich glaube, dass eine relativ charmante Möglichkeit ist. Allerdings, wie gesagt, bisher nur ein Konzept in meinem Kopf.
Ja, habe ich aber, glaube ich, auch schon bei Anwendungen gesehen, dass man sich dann da mit Login mit Google oder Login mit Dropbox und dann ist im Hintergrund halt auch dein Speicher damit verbunden.
Ja, genau. Und natürlich noch weiter gedacht, also ich habe gerade Discord erwähnt für Chat, aber Discord hat halt auch eine API für Spiele. Ne? Also ich meine, weil Discord ist ja quasi ein Chat-System für Gamer und Discord hat halt, da kann man halt Achievements hinterlegen und so weiter und so fort. Also auch das ist möglich, wenn man das halt in seine Spiele einbauen möchte. Ne?
Ja, und für unsere Spiele ist das nicht so richtig die Zielplattform, aber Discord möchte halt auch immer mehr, dass man auch Spiele direkt in Discord spielen kann. Und das ist auch alles Webtechnologie, das in dem die Spiele dann entwickelt werden.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass gerade sowas wie das vorhin erwähnte Gartic-Phone halt super in Discord direkt funktionieren würde. Da muss man nicht mal mehr einen Link rumschicken, sondern man drückt einfach in Discord auf den Button Spiel starten und dann sind die Leute, die in dem Chatraum drin sind, automatisch mit eingeladen. Also das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass sowas halt in Discord gut funktioniert. Ansonsten noch so eine Idee aus meinem, wie kann ich Leuten Sachen zur Verfügung stellen, ohne dass ich selber dafür Geld investieren muss. Ich habe überlegt, ob man nicht auch so ein Plugin oder Mod-System bauen könnte, indem man ein GitHub oder GitLab-Repository ins Spiel einbindet. Quasi als ja so eine Art Store, aus der man halt Plugins laden kann oder Mods laden kann. Das heißt, ich muss keinen eigenen Server betreiben, sondern ich mache einfach ein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Open-Source-Spiel habe, mache ich irgendwie einen öffentlichen GitLab- oder GitHub-Account und da können Leute per Merge-Request ihre Mods reintun oder ihre Plugins oder Skins oder sonst irgendwas. Und im Endeffekt kann ich dann sozusagen per Merge-Request entscheiden, was halt meinen Qualitätsanforderungen entspricht oder was jetzt keine Probleme hervorruft, weil es irgendwie entweder performancemäßig nicht stimmt oder weil da Malware drin ist oder sonst wie. Das heißt, ich habe sozusagen die Kontrolle darüber, macht das aber über existierende Mechanismen, wie zum Beispiel halt ein GitLab-Repository, und hinterlege dann aber sozusagen nur die öffentliche API von diesem GitLab-Repository in meinem Spiel, und das Spiel lädt sich sozusagen dann die Plugins von GitLab runter. Wie gesagt, auch bisher nur ein Hirngespinst von mir, aber ein Plan, den ich hoffentlich irgendwann mal umsetzen kann.
Genau. Multiplayer über Peer-to-Peer geht meines Wissens im Browser so direkt nicht. Also wenn man, also auf dem Desktop hat man ja Socket-Verbindungen, im Browser hat man Web-Sockets, und die funktionieren immer nur mit einem Server direkt. Und wir haben in JNGL irgendwann mal JNTetri programmiert, ein Tetris-Klon, den man auch online spielen kann, und der über Web-Sockets mit einem Server, der einfach nur die Verbindung wieder spiegelt an den Client, arbeitet, und man so eine Multiplayer auch im Browser hat, so Echtzeit.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass direkte Peer-to-Peer-Verbindungen möglich sind, aber die sind halt nicht möglich, ohne dass man einen Server irgendwie zum Verbindungsaufbau hat, ne? Also der Server muss dann, glaube ich, vermitteln. Ich glaube, das ist auch, wie diese ganzen Kollaborationstools funktionieren, also Teams und Zoom und Discord, und wobei bei Discord bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber Jitsi zum Beispiel ist eine Open-Source-Alternative. Da ist es so, dass, glaube ich, wenn du das irgendwie 1:1 machst, dann läuft es, glaube ich, über einen Server, also mit zwei Leuten in dem Chat. Und wenn du es halt mit mehreren Leuten machst, dann läuft das irgendwie Peer-to-Peer oder andersrum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Modi, wie sozusagen dann Audio und Bild irgendwie übertragen werden. Und ich glaube, es ist möglich, aber wie gesagt, du brauchst immer einen Server, weil ja irgendwie müssen sich die Clients ja finden, ne?
Genau, aber das was du gerade meinst, ist WebRTC, das Protokoll, um diese Peer-to-Peer-Video- und Audio-Calls zu machen. Da kriegt man aber keine spielegeeignete Verbindung drüber her.
Echt, ist das so? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass wenn man da Pixel drüber streamen kann, dass man da dann auch, sagen wir mal, Game-Objekte rüber streamen kann oder Positionen. Aber gut, das müsste ich nachgucken, keine Ahnung. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass das sozusagen eine Möglichkeit wäre, Multiplayer halt irgendwie über existierende Technologien, die halt ja jeder von uns jeden Tag benutzt, ne? Also die meisten von uns irgendwie haben jeden Tag mal irgendwie ein Teams-Meeting oder sonst irgendwas. Und im Endeffekt ist Teams halt auch nur eine Website, auch wenn es halt irgendwie von Microsoft schön im System Tray abgelegt wird unten rechts.
Okay, das mit dem WebRTC oder WebRTC, wenn man es Englisch ausspricht, musste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Und es sieht so aus, als könne man tatsächlich mit WebRTC Netzwerkkommunikation für Games machen. Und zwar gibt es da die WebRTC Data Channels. Und die kann man benutzen, wenn zum Beispiel WebSockets für einen nicht funktionieren. Also WebSockets benutzen ja immer TCP. TCP ist ein Protokoll, was immer dafür sorgt, dass alle Daten ankommen. Das ist sehr gut, wenn man genau das möchte. Wenn man aber möchte, dass die Daten möglichst schnell ankommen, dann sollte man stattdessen lieber UDP nehmen. Und bei WebRTC Data Channels gibt es die Reliable Channels, die sind auch TCP, wie bei WebSockets. Es gibt aber auch die Unreliable Channels, die sind UDP. Und da ist es eben nicht garantiert, dass die Daten ankommen. Dafür sind die Daten wesentlich schneller am Ziel. Und das kann man benutzen, wenn man wirklich High-Performance-Networking braucht. Links sind in der Episodenbeschreibung. Und jetzt erstmal weiter.
Aber wie gesagt, auch für diesen Verbindungsaufbau und Matchmaking und so ein Kram gibt es halt Online-Services, die man sich halt buchen kann. Ne? Also wenn ich sage, ich will jetzt unbedingt ein Online-Spiel bauen, Referenz zur Multiplayer-Folge, viele Referenzen zu anderen Folgen heute, genau, dann kann ich mir halt so einen Service dazu buchen, der halt meinen Spielerinnen und Spielern ermöglicht, sich gegenseitig zu finden und eine Verbindung aufzubauen. Aber gut, ich glaube, Multiplayer ist jetzt ja nicht so Thema der Folge.
Also was ich noch ergänzen würde gerne, ist das Tool, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, VS Code, ist halt auch einfach nur so eine Webseite, die mit Elektronen gebundelt ist. Also zum Codeschreiben verwenden wir auch schon sehr viel Webtechnologie.
Ja, genau. Und so verglichen, also ein Kritikpunkt ist ja immer daran, dass es halt langsamer ist, wenn man das so macht, ne? Also alle sagen mal, ja, so eine Elektron-App dauert ja immer voll lange, bis die gestartet ist. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so ein klassisches Visual Studio, bis ich das gestartet habe, das dauert mehrere Sekunden. So ein VS Code in der neueren Version ist innerhalb von einer Sekunde da. Mag daran liegen, dass es halt nicht so viel im Hintergrund macht mit dem Code, den ich da habe, wie eine, in Anführungszeichen, richtige IDE. Aber ich finde das schon beachtlich und bin da jetzt nicht so wie gesagt, VS Code benutzt sozusagen die gleiche Technologie wie unser Schnack-Editor. Finde ich auch gut. Aber eine Frage würde mich jetzt mal interessieren, Kolja. Wir haben jetzt ganz viel über so Web-Development gesprochen. Und was ist der Grund, dass du es nicht machst? Also Spiele nativ fürs Web entwickeln.
Ich denke, dass der Grund JavaScript ist, dass ich ich arbeite da viel mit auf der Arbeit, aber habe irgendwie mehr Spaß an der Optimierung, an der, ja, mit C++ irgendwie näher an der Hardware zu sein und habe halt mit JNGL haben wir einfach ein gutes Framework, wo ich mich zurechtfinde, wo am Schluss dann was fürs Web rauskommt, mit über EM-Skripten im Canvas gerendert und ja, denke, dass ich so das bessere Spiel bauen kann.
Hm.
Aber ja, mit Ritual Tycoon zum Beispiel haben wir das ja schon gemacht und es macht ja auch mega Spaß, dann mal so ein Game einfach direkt in JavaScript zu schreiben.
Ja, was ich cool finde halt ist, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es halt die ganzen Vorteile, die wir vorhin aufgezählt haben, ich finde es halt cool, auch gerade um Leuten vielleicht auch Programmierung näher zu bringen oder generell Game Dev näher zu bringen, die halt sonst wirklich nichts auf ihrem Rechner haben, sei es zum Beispiel im Schulunterricht. Ich weiß nicht, wie Informatikunterricht heutzutage abläuft, aber ich sag mal, zumindest so zwischen der 7. und der 10. Klasse war das eher etwas mau, was bei uns passiert ist. Und also ich glaube, so kann man halt Leute wirklich motivieren und sagen, okay, alles klar, ich habe hier so ein Canvas und da kann ich halt ein Bild reinladen. Und jeder darf halt sein eigenes Bild da reinladen. Irgendwie der eine macht da halt einen Dinosaurier rein, der nächste macht da irgendwie, keine Ahnung, einen Ball rein oder sonst irgendwas und dann machen wir was mit dieser Figur. Und das kann man ja rein theoretisch alles im Browser machen. Und ich glaube, dass man tatsächlich über sowas halt relativ gut halt Leuten niederschwellig das beibringen kann. Du brauchst keine Game Engine, du brauchst keinen Viewport, du brauchst keine Kamera, du brauchst, also diese ganzen Sachen, die du halt hast, wenn du sozusagen in Anführungszeichen richtiges Game Development mit einer richtigen Engine machst, die hast du alle gar nicht und damit kannst du später anfangen. Das heißt, du fängst erstmal mit einem kleinen Bild an, was du halt verschiebst, wenn du die Pfeiltasten drückst. Das geht halt relativ einfach in JavaScript, ne? Und dann baust du halt darauf auf und sagst, okay, ich baue jetzt irgendwie ein Hindernis ein. Oh, ich kann da einfach durchfahren. Ja, warum ist das? Vielleicht brauche ich Kollisionserkennung. Dann schwenken wir mal in den Matheunterricht und gucken uns mal Vektoren an. So, und also ich glaube, da kann man halt super cool was drauf aufbauen. Und einfach für niederschwelligen Einstieg sozusagen ist das, glaube ich, ganz cool.
Genau. Ich denke, wir schließen einfach auch ein bisschen mit ab. Wir werden in der Folgenbeschreibung noch ein paar mehr weitere Links und Tipps zusammensammeln. Und wir würden uns halt super freuen, wenn ihr Tools im Web zum Game Dev benutzt, dass ihr uns einfach mal schreibt, was benutzt ihr, was gefällt euch gut. Wir kennen nicht alle Tools und wenn wir die dann einfach noch mit auf die Folgenbeschreibung packen können, dann können alle davon profitieren.
Genau, finde ich richtig gut. Also, welche Tools haben wir vergessen? Könnt ihr gerne mit uns diskutieren auf den bekannten Kanälen, das heißt gerne Mastodon, E-Mail, YouTube-Kommentare. Oder natürlich über unseren Discord-Server, da kann man dann etwas extensiver irgendwie sich unterhalten. Ja, und ansonsten, denke ich, schwenken wir zum humorvollen Teil.
Du Carsten, womit öffnen Jedis denn ihre PDFs?
Mit Obi-Wan Kenobi.
Ich höre in meinem Kopf schon immer dieses
Auch diesmal haben wir wieder Kommentare bekommen und ich finde das voll gut, dass wir jetzt jedes Mal was zum Vorlesen haben. Also bitte weiter so. Von r.c. auf YouTube geschrieben, ich zitiere, sehr guter Podcast, man merkt, dass ihr eure Themen vorher recherchiert und nicht einfach unstrukturiert auf losredet. Ich hoffe, das war heute auch der Fall. Themenvorschläge, was passiert nach dem Release? Katastrophale Bugs auf Hardware, die man nicht testen konnte. Zeit, die man für das Projekt nach Release einplanen sollte. DLCs, Folgentitel, Content-Updates. Und alles, was euch sonst noch einfällt, was nach dem Release passieren kann. Und eine Folge zum Modding-Support wäre auch interessant. Und dann haben wir noch unseren ersten Kommentar. Fanfare hier einfügen. Von Clay Hing. Hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Auf Spotify. Es ist angenehm, euch zuzuhören. Weiter so. Thumbs up Emoji. Danke für den Kommentar. Da freuen wir uns drüber.
Ja.
Genau. Dann freuen wir uns jetzt mal zu Ende und machen die Folge aus, ne? Danke fürs Zuhören.
Ich drück mal auf Stopp.
Jo. Ja, mach ruhig. Habe ich auch gerade getan.
Der Name ist... Oh, ich habe eine ganz gute Idee. Ich mache dich mal eben leise. Und zwar auf meine Ohren.
Ja, dachte ich, dafür haben sie ein sehr sensitives Touchfeld. Immer wenn ich die versuche, ein bisschen wieder ins Ohr reinzuschieben, dann macht er Pause oder switcht weiter oder macht leiser oder keine Ahnung.
Klar, ich habe da oben so ein Zahnrad.
Gewählten Laserstrahl, genau.